Warnung: Diese Folge thematisiert sexualisierte Gewalt, Ausbeutung Minderjähriger, Machtmissbrauch und Suizid. Die Schilderungen können retraumatisierend wirken. Wenn du merkst, dass dich diese Inhalte belasten, pausiere oder höre diese Folge besser nicht allein. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Bevor wir in den zweiten Teil unseres Epstein-Eisbergs einsteigen, einmal kurz der Hinweis, dass wir es für alle weiteren Teile dieser Reihe so handhaben werden, dass wir keine Zwischengespräche mehr machen. Dafür wird es dann aber ganz am Ende ein großes Resümee von uns geben, wo wir nochmal ganz ordentlich und strukturiert über alles sprechen, gewisse Dinge nochmal gesondert einordnen und dann gegebenenfalls auch nochmal Updates geben und Korrekturen oder Ergänzungen vornehmen können. Denn in diesem Fall tut sich gerade sehr, sehr viel. Es gibt eigentlich tagtäglich einen ganzen Haufen neuer Informationen, was die laufende Recherche erheblich erschwert. Und so laufen wir schon mal nicht Gefahr, euch wichtige Informationen vorzuenthalten, solange diese Serie hier noch läuft. Das heißt aber auch, dass ihr uns jederzeit noch Infos zu diesem Thema schicken könnt, wenn euch gewisse Aspekte in den Folgen noch fehlen. Oder wenn ihr das Gefühl habt, wir haben hier und da was übersehen, die können wir dann zu einem späteren Zeitpunkt noch aufgreifen. Weil, sind wir mal ehrlich, der Fall rund um Epstein ist derartig umfangreich, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, ihn als Einzelperson auszurecherchieren. Da wird immer noch was sein, über das ich nicht gestolpert bin. Und ich finde, da kann man sich das Schwarmwissen hier gut zunutze machen, sodass wir am Ende wirklich nach Möglichkeit alles Relevante irgendwie in diesem Mehrteiler hier verpackt haben. So, das war's auch schon von mir. Ich übergebe an Denise aus der Vergangenheit und wünsche euch starke Nerven beim Hören dieser Folge. Im ersten Teil dieser Reihe haben wir Jeffrey Epstein als einen Mann kennengelernt, der jahrzehntelang scheinbar unangreifbar war. Ein Finanzier ohne klar erklärbares Vermögen, aber dafür mit Privatjet, Privatinsel und Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen. Zudem war Jeffrey Epstein ein beliebter Gastgeber für Politiker, Wissenschaftler und Milliardäre. Gleichzeitig rekrutierte er systematisch minderjährige Mädchen, manipulierte und missbrauchte sie. Doch als einige der Geschädigten ihr Schweigen brachen und erste Berichte erschienen, blieb der große öffentliche Aufschrei aus. Der Fall verlor sich in juristischen Details und verschwand durch aggressive rechtliche Interventionen seitens Epsteins Anwälte, die Recherchen immer wieder ausbremsten aus der breiten öffentlichen Debatte. 2008 wurde Jeffrey Epstein dann in Florida angeklagt, doch folgte kein öffentlicher Prozess. Stattdessen gab es ein geheimes Abkommen hinter verschlossenen Türen, ein sogenannter Non-Prosecution-Deal, der Epstein Immunität auf Bundesebene sicherte. Durch diese Einigung wurde nicht nur er, sondern auch mögliche Mitbeschuldigte vor einer juristischen Verfolgung geschützt. Am Ende erhielt Epstein 13 Monate Haft mit Sonderregelung. 6 Tage pro Woche durfte er das Gefängnis verlassen, um in seinem Büro zu arbeiten. Kein Gefängnisalltag, keine Isolation in Haft. Ein Urteil, das sich für die Betroffenen nicht wie Gerechtigkeit anfühlte, sondern wie der Beweis, dass Geld und Einfluss zum Schutzschild werden können. August 2019, kurz nach 6 Uhr morgens, Manhattan. Im Metropolitan Correctional Center, einem Hochsicherheitsgefängnis in unmittelbarer Nähe zu Gerichten und Bundesbehörden, wird eine Zellentür geöffnet. Der Insasse liegt regungslos auf dem Boden. Um seinen Hals ist ein Bettlaken geschlungen. Wenige Stunden später geht die Nachricht um die Welt. Der milliardenschwere Finanzier Jeffrey Epstein ist tot. Die offizielle Todesursache: Suizid durch Erhängen. Ein Mann, der noch wenige Tage zuvor um Hausarrest in seinem Manhattan Townhouse gegen eine Kaution von rund 100 Millionen Dollar gebeten hatte, soll sich nun in seiner Gefängniszelle das Leben genommen haben. Sofort kommen Fragen auf. Warum funktionierten die Kameras zum Zeitpunkt seines Todes nicht? Warum führten die Wachbeamten ihre Kontrollgänge nicht durch? Und warum stand Epstein nicht mehr unter besonderer Beobachtung, obwohl es zuvor bereits einen Zwischenfall gegeben hatte? Epsteins Tod beendete das Verfahren und damit mögliche Aussagen und die Chance auf einen öffentlichen Prozess. Im zweiten Teil dieser Serie geht es um die Jahre nach Epsteins erster Verurteilung, seiner erneuten Verhaftung und um eine Nacht, die bis heute Misstrauen rund um Epsteins Tod schürt. Nach seiner Verurteilung 2008 verschwand Jeffrey Epstein nicht in der Bedeutungslosigkeit. Zwar verbrachte er 13 Monate in Haft in Florida, doch die Bedingungen unterschieden sich deutlich von dem, was man gemeinhin unter Gefängnis versteht. Im Rahmen eines sogenannten Work Release Programs durfte er das Gefängnis an 6 Tagen pro Woche verlassen. Er arbeitete in seinem Büro und kehrte abends wieder zurück in die Einrichtung. Auch die Besuchsregelungen waren großzügig und die Unterbringung vergleichsweise privilegiert. Eine Strafe, ja, aber keine gesellschaftliche Ächtung und definitiv kein endgültiger Bruch mit der Welt, die ihn zuvor getragen hatte. Als Jeffrey Epstein am 22. Juli 2009 das Gefängnis verlässt, kehrt er keineswegs in ein Leben der Isolation zurück. Seine Rückkehr in einflussreiche Kreise verläuft erstaunlich geräuschlos. Obwohl er nach seiner vorzeitigen Entlassung noch bis August 2010 unter einjähriger Bewährung mit Hausarrestauflagen steht, unternimmt er zahlreiche Reisen mit seinem Privatjet zu seinen Wohnsitzen in Manhattan und auf den amerikanischen Jungferninseln. Und auch ausgedehnte Einkaufstouren und Spaziergänge in Palm Beach sind ihm zu Trainingszwecken gestattet. 2011 wird der Antrag der Staatsanwaltschaft, Epsteins Einstufung als Sexualstraftäter von Stufe 3, der höchsten Risikokategorie, auf Stufe 1 herabzusetzen, vom Gericht jedoch entschieden abgelehnt und vereinzelte Stellen, die in der Vergangenheit Spenden von Epstein erhalten hatten, zahlen das Geld zurück. Aber alles in allem scheint es für Epstein ein leichtes zu sein, nach seiner Entlassung genau dort weiterzumachen, wo er vor seiner Haft aufgehört hatte. Ein Großteil der Kontakte bleibt bestehen und in den folgenden Jahren kommen sogar neue hinzu. Es macht den Anschein, als habe seine Verurteilung kaum Spuren in seinem gesellschaftlichen Umfeld hinterlassen. Jahrelang bleibt es vergleichsweise ruhig um den milliardenschweren Unternehmer. Es fließen weitere Spenden ans MIT, an Harvard. Epstein hält wie in der Vergangenheit finanzielle Strukturen und Bankkontakte aufrecht und er bleibt in gewissen Elitekreisen präsent und vernetzt. Neu veröffentlichte E-Mails und Reiseunterlagen zeigen, dass er auch Jahre nach seiner Verurteilung weiterhin an exklusiven Treffen und Abendessen teilnahm, unter anderem im Umfeld des sogenannten Edge-Netzwerks. Edge war ein von Literaturagent John Brockham gegründetes Forum, das Künstler, Wissenschaftler, Technologen und Unternehmer zu opulenten Abendessen und exklusiven Konferenzen zusammenbrachte. Für die Reichen, die Klugen und die Mächtigen, Zitat Ende. Neben öffentlichen Debatten organisierte das Netzwerk geschlossene Dinner in gehobenen Restaurants und Konferenzen, häufig im Umfeld der jährlichen TED-Konferenz an der US-Westküste. Steuerunterlagen belegen, dass Epstein über Jahre hinweg der wichtigste finanzielle Unterstützer von Edge war. Und auch nach seiner Verurteilung blieb er mit Brockman in Kontakt. E-Mails zeigen, dass er weiterhin Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen erhielt und in mehreren Jahren an entsprechenden Treffen teilnahm. Während die Teilnehmer der Edge-Dinner nach außen hin wie Trophäen auf den zugehörigen Websites präsentiert werden, baten die Gäste intern im Vorfeld jedoch um Zurückhaltung und Diskretion. In den E-Mails heißt es: Kein Platz für weitere Gäste. Bitte wahren Sie Funkstille. Epsteins Anwesenheit wurde bei diesen Treffen offenbar nicht öffentlich hervorgehoben. Während die anderen Teilnehmer in Nachberichten namentlich genannt wurden, tauchte sein Name nirgends auf. So verschickte John Brockman zum Beispiel am 28. Februar 2011 eine Erinnerung für das jährliche Billionaires Diner, das, wie üblich im Umfeld der TED-Konferenz, am 1. März im Restaurant Le Opera in Long Beach stattfinden sollte. Unter den vorgesehenen Gästen befanden sich führende Persönlichkeiten aus der Technologie- und Unternehmerwelt, darunter Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin, Bill Gates und andere bekannte Namen. Auch Jeffrey Epstein war gelistet. In der späteren öffentlichen Rückschau auf der Edge-Website wurden alle Teilnehmer aufgeführt, bis auf Epstein. Ein ähnliches Bild ergibt sich für 2012. Epstein erhielt erneut eine Einladung zum jährlichen Dinner in Long Beach. In einer E-Mail schrieb Brockman: J.E., es gibt 20 Stühle und 21 Gäste in einem kleinen Raum. Bitte komm allein. Die E-Mails deuten darauf hin, dass der Gastgeber sich der öffentlichen Sensibilität bewusst war. In vereinzelten Nachrichten wird sogar angedeutet, man müsse darauf achten, dass Epsteins Anwesenheit nicht unnötig mediale Aufmerksamkeit erregt. Und so wurde seine Anwesenheit auch im Jahr 2012 in den öffentlichen Rückblicken mit keinem Wort erwähnt. 2013 wurde Epstein von Elon Musk laut einer E-Mail zu einem Mittagessen bei SpaceX eingeladen und 2014 bestätigte Epsteins Assistentin seine Teilnahme an einem jährlichen Dinner in Vancouver. Diese Korrespondenz deutet darauf hin, dass im Fall von Epstein gesellschaftliche Ächtung und soziale Realität scheinbar auseinanderfallen. Während er juristisch als Sexualstraftäter registriert ist, bleibt er in bestimmten Macht- und Netzwerken weiterhin präsent, wenn auch diskret. Im Januar 2015 kehrt der Name Jeffrey Epstein dann plötzlich mit neuer Wucht in die Schlagzeilen zurück. In einer Gerichtsakte erklärt eine Betroffene, später als Virginia Joffrey identifiziert, die in dieser Reihe ihre ganz eigene Folge bekommen wird, Epstein habe sie wiederholt gezwungen, sexuelle Handlungen mit Andrew Mountbatten Winster vorzunehmen. Doch während die Vorwürfe erneut öffentlich werden, reißen die Einladungen nicht ab. Nur wenige Wochen, nachdem die erneuten Anschuldigungen publik werden, erhält Epstein eine weitere Einladung zum jährlichen Billionaires Dinner. In diesem Fall sagt er jedoch ab, da er sich, nach eigenen Angaben, in Santa Fe aufhalte. Im Juni desselben Jahres wird Epstein zu einer sogenannten Super Forecasting Masterclass eingeladen. In der Korrespondenz wird deutlich, dass seine Teilnahme ein sensibles Thema zu sein scheint. Epstein selbst schreibt, im Vorjahr hätten die Frauen kurzfristig Einwände gegen seine Anwesenheit gehabt und lässt fragen, ob es erneut ein Problem geben werde. Doch sein Gastgeber versucht ihn zu beruhigen. In einer weiteren E-Mail heißt es sinngemäß, man sehe kein Problem mit der Gästeliste, könne aber notfalls diskret nachfragen. Im weiteren Verlauf wird darüber gesprochen, welche Teilnehmer möglicherweise Einwände haben könnten und dass man mediale Aufmerksamkeit vermeiden wolle. Berichterstatter, so heißt es, seien Freunde, die über die Veranstaltung berichten könnten, ohne Epstein zu erwähnen. Ob dieser letztlich an dieser Masterclass teilnahm, geht aus den E-Mails jedoch nicht eindeutig hervor. 2016 bestätigt Epstein dann die Teilnahme an einem weiteren jährlichen Dinner im Umfeld der TED-Konferenz in Vancouver. Wer dort anwesend war, ist nicht bekannt, denn ab diesem Zeitpunkt veröffentlicht der Veranstalter offenbar keine vollständigen Gästelisten mehr. Klar ist nur, auch in den folgenden Jahren bleibt der Kontakt zwischen Veranstaltern, Gastgebern und Epstein bestehen. E-Mails zeigen, dass der Finanzier weiterhin als Netzwerker und möglicher Türöffner angesprochen wird. 2016 wird er mit Persönlichkeiten aus dem KI-Bereich bekannt gemacht. 2018 tauscht man sich über internationale Investoren aus, darunter ein wohlhabender Kontakt aus dem Nahen Osten, der angeblich hunderte Millionen Dollar in ein US-Unternehmen investieren wollte. All das geschieht zu einer Zeit, in der Epstein öffentlich als verurteilter Sexualstraftäter registriert ist. Die E-Mails zeichnen das Bild eines Mannes, der trotz erneuter Vorwürfe nicht vollständig aus elitären Kreisen verbannt wird. Die Treffen werden diskreter, die Gästelisten selektiver und die öffentliche Sichtbarkeit geringer. Gleichzeitig beginnt sich der Fall juristisch wieder zu bewegen. Und diesmal mit einer Entwicklung, die sich nicht länger hinter verschlossenen Türen kontrollieren lässt. Was 2008 hinter verschlossenen Türen beigelegt wurde, begann 10 Jahre später wieder aufzubrechen. Eine Journalistin stellte die richtigen Fragen, ein Richter rügte das Verfahren und eine andere Staatsanwaltschaft griff den Fall neu auf. Der entsprechende Impuls, der den Stein nach 10 Jahren wieder ins Rollen brachte, kam jedoch nicht aus dem Gerichtssaal, sondern aus einer Redaktion in Miami. Julie K. Brown, ist als Investigativjournalistin für den Miami Herald tätig. Als sie in den Nachrichten verfolgt, wie Präsident Donald Trump im Februar 2017 den damaligen Staatsanwalt von Florida, Alexander Acosta, maßgeblich beteiligt am Zustandekommen des sogenannten Sweetheart-Deals mit Jeffrey Epstein, zum US-Arbeitsminister nominiert, stellt sie sich unweigerlich die Frage, wie es sich für die Betroffenen anfühlen muss, dass ausgerechnet der Mann, der ihrem Peiniger den Deal seines Lebens verschafft hat, nun einen hohen Regierungsposten bekleidet. Wie konnte jemand, der einen derart umstrittenen Deal verhandelt hatte, ein hohes Regierungsamt bekleiden, ohne dass die Hintergründe umfassend aufgearbeitet worden waren? Für Julie ist das der Startschuss, sich intensiver mit dem alten Abkommen auseinanderzusetzen. Und je tiefer sie gräbt, desto größer wird ihr Unverständnis. Warum war der Deal so außergewöhnlich milde ausgefallen? Warum waren so viele potenzielle Mitbeschuldigte von vornherein immunisiert worden? Und vor allem, warum waren die betroffenen Mädchen nie offiziell informiert worden? Es kristallisiert sich heraus, dass die Geschichte, wie das Rechtssystem die betroffenen Mädchen im Stich gelassen hatte, noch lange nicht auserzählt ist. Im nächsten Schritt sichert und sichtet die Redaktion von Miami Herald im Rahmen der Recherche rund um den Fall Epstein verschiedenste Dokumente. Bereits 2008 hatten zwei Betroffene gegen den sogenannten Sweetheart-Deal geklagt. Es wurde verargumentiert, dass die Staatsanwaltschaft sie nie über das Non-Prosecution Agreement informiert habe. Ein möglicher Verstoß gegen den Crime Victims Rights Act. Doch jahrelang bewegte sich nichts. Zwischen den Jahren 2011 und 2016 lief der juristische Streit im Hintergrund. Ohne Schlagzeilen, ohne das Aufsehen der Öffentlichkeit zu erregen. Doch hatte er dafür gesorgt, dass Teile der Korrespondenz zwischen Epsteins Anwälten und der Staatsanwaltschaft veröffentlicht wurden. Was zunächst wie eine lokale Geschichte wirkt, entwickelt sich rasch zu einer systematischen Untersuchung. Brown stößt auf E-Mails, die zwischen Epsteins Verteidigern und der Staatsanwaltschaft in Austausch fanden. Sie liest von Treffen abseits offizieller Räume, von Formulierungen wie »Avoid the press«, »Vermeiden Sie die Presse«, von dem Wunsch, sich off-campus somewhere zu treffen. Gemeinsam mit dem leitenden Investigationseditor Casey Frank rekonstruiert sie Schritt für Schritt, wie das Non-Prosecution Agreement zustande kam. Wie ungewöhnlich milde es war, wie es nicht nur Epstein schützte, sondern auch potenzielle Mitverschwörer. Und sie findet den Beweis dafür, dass man damals aktiv verhindern wollte, dass Betroffene informiert werden, obwohl das Crime Victims Rights Act genau das vorsieht. We do, however, strongly and empathically object to your sending a letter to the alleged victims. Wir legen jedoch mit Nachdruck Einspruch dagegen ein, dass sie ein Schreiben an die mutmaßlichen Opfer versenden, heißt es in einer E-Mail. Julie Brown und ihr Team beantragen die Herausgabe weiterer Dokumente bei den zuständigen Behörden. Den Journalistinnen und Journalisten ist klar, wenn sie die Geschichte vollständig rekonstruieren und der Öffentlichkeit erzählen wollen, müssen sie die Opfer von Jeffrey Epstein ausfindig machen. Jene, deren Stimmen bei den Verhandlungen über sein Strafmaß im Jahr 2008 ungehört blieben. Doch wer sind diese Mädchen und wo sind sie jetzt, 10 Jahre später? In den Dokumenten sind die Namen der Mädchen entweder geschwärzt oder sie werden nur als Jane Doe bezeichnet. Ein Platzhalter für unbekannte oder anonyme Personen. Zum Teil finden sich Geburtsdaten in den Akten. An anderen Stellen findet man einen einzelnen Vornamen. Julie und Kollegen sehen sich mit einem scheinbar unlösbaren Rätsel konfrontiert. Sie erkennt die Parallelen in der Vita der Mädchen. Instabile Familienverhältnisse, psychische Belastungen, Vorstrafen, Drogenprobleme. Epstein hatte es ausgerechnet auf jene abgesehen, die am verletzlichsten sind. Nach einer endlosen Suche hält Julie schließlich eine spärliche Liste mit wenigen Namen in den Händen und ein persönliches Anschreiben an jede einzelne von ihnen. Die Angst, die Mädchen, die nun zu jungen Frauen herangewachsen sind, durch die erneute Konfrontation mit der wohl schlimmsten Zeit ihres Lebens zu retraumatisieren, ist groß. Dennoch entscheidet sie sich, die Briefe abzuschicken. In den darauffolgenden Wochen melden sich einige bei ihr zurück. Viele der Frauen wissen nicht einmal, dass bereits 2008 eine Klage gegen den sogenannten Sweetheart-Deal eingereicht wurde und dass es sich bei dem Versäumnis, die Betroffenen darüber zu informieren, um einen Verstoß gegen Bundesrecht handeln könnte. Für sie schien dieser Kampf längst verloren. Doch nun, mit der Unterstützung des renommierten Magazins, schöpfen sie neue Hoffnung. Michelle Lisseter geht als Erste den schweren Schritt und schlägt das dunkelste Kapitel ihres Lebens, nachdem es 10 Jahre lang im Verborgenen lag, wieder auf und erzählt Julie Brown ihre Geschichte. Und sie bleibt nicht die Einzige, die den Journalistinnen eine Geschichte von Scham, Schuld und Selbstaufgabe bis hin zur Suizidalität erzählt. Der Miami Herald führt Interviews mit den Überlebenden und sammelt Stunden über Stunden Material an Erfahrungsberichten. Am 28. November 2018 veröffentlicht die Zeitung dann den ersten Teil der Serie Perversion of Justice. Even from jail, Jeffrey Epstein manipulated the system, heißt es auf der Titelseite. Der Artikel spricht von mehr als 80 Frauen. Er beschreibt ein pyramidenartiges Rekrutierungssystem. Mädchen, die weitere Mädchen anwerben. Organisation, Transport, Koordination. Ein Netzwerk, das größer war als bislang öffentlich bekannt. Und plötzlich wird aus einem lokalen Justizfall ein internationaler Skandal. Das Justizministerium kündigt eine Überprüfung an. Der öffentliche Druck wächst. Fernsehsender greifen das Thema auf. Politiker äußern sich. Im Februar 2019 kommt es dann zu einer juristisch entscheidenden Wendung. Ein Bundesrichter in Florida stellt fest, dass die Staatsanwaltschaft im Jahr 2008 gegen das Crime Victims Rights Act verstoßen hat. Die Betroffenen seien über das sogenannte Non-Prosecution Agreement nicht informiert worden, obwohl ihnen genau dieses Recht zustand. Damit ist offiziell festgestellt, das Abkommen war nicht nur moralisch umstritten, sondern auch rechtswidrig. Zwar wird der Deal durch diese Entscheidung nicht automatisch aufgehoben, doch entzieht ihm das Urteil seine Legitimation und schafft damit die Grundlage dafür, dass der Fall erneut strafrechtlich geprüft werden kann. Für Epstein und potenzielle Mitverschwörer bedeutet die Delegitimation des Deals, das alte Abkommen schützt sie nicht mehr. Parallel dazu nimmt die Bundesstaatsanwaltschaft im Southern District of New York unter Leitung von Geoffrey Berman neue Ermittlungen auf. Der Deal von 2008 gilt nur für Florida und bietet somit keine automatische Immunität im Staat New York. Mehrere mutmaßliche Taten sollen sich aber in Epsteins Manhattan Townhouse abgespielt haben. Ermittler befragen erneut Betroffene und Frauen berichten von Minderjährigkeit zum Tatzeitpunkt, von systematischer Rekrutierung, von organisiertem Vorgehen, von Flügen im Privatjet zu Jeffreys Anwesen oder Fahrten in Limousinen mit einem Chauffeur und einer ganzen Reihe Mitwissender, die all die Jahre geschwiegen haben. Im Sommer 2019 verdichten sich die Ermittlungen und die Behörden wissen, dass Epstein häufig international reist. Als er am 6. Juli 2019 von Paris in die USA zurückkehrt, wartet am Flughafen Teterboro in New Jersey bereits eine Spezialeinheit des FBI NYPD auf ihn. Die Festnahme ist kein spontaner Zugriff. Sie ist das Ergebnis von erstklassigem investigativem Journalismus, öffentlichem Druck, neuen Zeugenaussagen und einer juristischen Neubewertung. Epstein wird aufgrund des Verdachts, sich wegen Menschenhandel mit Minderjährigen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung schuldig gemacht zu haben, in das Metropolitan Correctional Center in Manhattan gebracht. Ein Hochsicherheitsgefängnis in unmittelbarer Nähe der Bundesgerichte. Noch am selben Tag durchsuchen Ermittler sein Stadthaus in Manhattan. Rund ein Dutzend FBI-Agenten verschaffen sich mit Durchsuchungsbeschlüssen Zugang zu dem Anwesen. Was sie dort finden, wird später öffentlich gemacht. Neben Beweismaterial im Zusammenhang mit mutmaßlichem Sexhandel entdecken die Ermittler Hunderte, möglicherweise Tausende von Fotografien, vollständig oder teilweise nackter Frauen. Einige dieser Bilder werden als Aufnahmen Minderjähriger identifiziert. In einem verschlossenen Tresor finden die Beamten zudem mehrere CDs mit handschriftlichen Beschriftungen wie Young, Name, Plus, Name, Misc, Nudes, One oder Girl Pics, Nude. Daneben $70,000 in bar, 48 Diamanten und ein österreichischer Reisepass, der 1987 abgelaufen war. Das Dokument trägt Epsteins Foto, jedoch einen anderen Namen und es enthält Ein- und Ausreisestempel aus den 1980er Jahren, unter anderem für Frankreich, Spanien, Großbritannien und Saudi-Arabien. Als Wohnort ist ebenfalls Saudi-Arabien angegeben. Es handelt sich also nicht um einen zweiten regulären Pass, sondern um ein Dokument mit falscher Identität. Epsteins Anwälte erklären später, der Pass sei aus Sicherheitsgründen beschaffen worden. Als wohlhabender Jude habe Epstein bei Auslandsreisen eine erhöhte Entführungsgefahr befürchtet. Ein alternatives Dokument habe dazu dienen sollen, seine Identität zu verschleiern. Diese Darstellung wirft jedoch Fragen auf. Ein gefälschter Pass ist unabhängig vom Zweck strafrechtlich relevant. Theoretisch hätte ein solches Dokument dazu dienen können, unter anderem Namen zu reisen, Aufenthalte schwerer nachvollziehbar zu machen oder im Extremfall eine Flucht zu erleichtern. Konkrete Belege für eine aktive Nutzung liegen öffentlich jedoch nicht vor. Für das Gericht ist das Dokument dennoch bedeutsam, denn bei der Entscheidung über eine Freilassung gegen Kaution prüft ein Richter insbesondere das Fluchtrisiko. Zudem befeuert der gefundene Pass mit falscher Identität einmal mehr die Spekulationen, Epstein habe für den Geheimdienst gearbeitet. Doch für eine solche Behauptung gibt es keine belastbaren Belege. Weder offizielle Ermittlungen noch veröffentlichte Dokumente stützen diese These. Der Pass bleibt also ein irritierendes Detail, aber mehr auch nicht. Nach Jeffrey Epsteins Festnahme im Juli 2019 richten sich die Ermittlungen nicht länger nur gegen ihn selbst. Interne E-Mails des FBI aus diesem Jahr zeigen, dass Agenten kurz nach der Verhaftung damit begannen, mögliche Mitverschwörer zu identifizieren und vor eine Grand Jury zu laden. In den Nachrichten wird deutlich, dass Vorladungen unter anderem an Personen aus Epsteins engerem Umfeld zugestellt wurden. Darunter Ghislaine Maxwell, seine langjährige Vertraute, Epsteins Assistent Leslie Groff, Rechtsanwalt Darren Indyke, Buchhalter Richard Kahn sowie Model-Scout Jean-Luc Brunel und Geschäftspartner Leslie Wexner. Die E-Mails vermerken, dass mehrere dieser Personen in Florida, New York, Boston und Connecticut ausfindig gemacht und zum Zweck der Beweisaufnahme mit Vorladungen versehen wurden. 2 Tage nach Jeffrey Epsteins Festnahme am 8. Juli 2019 tritt der Bundesstaatsanwalt von New York, Jeffrey Berman, vor die Presse und verkündet neue Anklagen wegen Menschenhandel mit Minderjährigen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Dabei lobt er die journalistische Arbeit des Miami Herald, der maßgeblich dazu beigetragen hatte, den Skandal wieder aufzudecken und das getan hatte, was das Rechtssystem versäumt hatte, nämlich den Opfern endlich eine Stimme zu geben. In der Anklageschrift ist von Dutzenden minderjährigen Mädchen die Rede, die in Epsteins Anwesen gebracht worden seien. Nur wenige Tage später gibt Präsident Donald Trump den Rücktritt von Alexander Acosta bekannt. Jenem Mann, der 2008 als US-Staatsanwalt den ursprünglichen Sweetheart-Deal mitverhandelt hatte und seit 2017 als Arbeitsminister der Vereinigten Staaten tätig war. Als Reaktion auf seine Festnahme beantragt Epstein selbst, der sich scheinbar lieber in den eigenen 4 Wänden aufhält als in einer Gefängniszelle, Freilassung gegen Kaution. Er bietet 100 Millionen Dollar und schlägt wie auch im Jahr 2008 einen Hausarrest in seinem Anwesen in Manhattan vor. Doch der Bundesrichter lehnt den Antrag am 18. Juli 2019 entschieden ab. Er bezeichnet Epstein als Gefahr für die Öffentlichkeit und sieht ein hohes Fluchtrisiko bei dem Angeklagten. Und zum ersten Mal wirkt der Mann, der jahrelang auf milde Vereinbarungen und privilegierte Bedingungen bauen konnte, tatsächlich angreifbar. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist die Recherche für diese Folgenreihe wieder mal eine, die ich nach Feierabend nur schwer hinter mir lassen kann. Was mir derzeit wirklich hilft, den Kopf am Arm wieder frei zu kriegen, ist Kraftsport. Und weil ich meinem Körper derzeit sehr viel abverlange, achte ich im Zuge dessen auch wieder verstärkt auf meine Ernährung, insbesondere auf meine Proteinzufuhr. Und da ist mir Koro als leidenschaftliche Proteinshake-Hasserin eine große Hilfe, denn ich muss sagen, der vegane Vanille-Proteinshake schmeckt wirklich, wirklich lecker und kommt einem normalen Vanillemilchshake einfach so nah, dass ich mich mittlerweile so als Snack für zwischendurch richtig darauf freue, den trinken zu können. Der schmeckt aber auch ganz ausgezeichnet im Porridge, im Bananenbrot oder in Protein-Pancakes. Kann ich auch sehr empfehlen, eine ausgezeichnete Zutat. Außerdem darf an langen Bürotagen auch der Proteinbar Deluxe von Koro nicht fehlen. Ganz egal welche Sorte, da kann ich eigentlich alle uneingeschränkt weiterempfehlen. Ob der mit Erdnussbutter oder mit Pistazienbutter oder dieser ganz, ganz schokoladige mit Himbeere drin. Die sind einfach alle super lecker und machen auch wirklich für eine längere Zeit satt und sind damit der perfekte Snack für zwischendurch. Wenn ihr also noch auf der Suche nach proteinreichen Snacks jeglicher Art seid, dann stöbert euch unbedingt mal durch das Sortiment von Koro und mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr nach wie vor 5% auf euren Einkauf. Den Link zu Koro sowie den Code findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung, den Shownotes und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Koro und hier geht's jetzt weiter mit der Folge. Zwischen den Bürogebäuden und Wolkenkratzern Manhattans liegt das triste Steingemäuer des Metropolitan Correctional Centers. Ein bundesstaatliches Untersuchungsgefängnis, in dem viele Insassen auf ihren Prozess vor dem Bundesgericht warten. So auch Jeffrey Epstein. Von außen wirkt das Gebäude wie ein weiterer, wenig moderner, kantiger Büroturm. Doch hinter seiner Fassade verbirgt sich ein Hochhausbau ohne klassische Fenster. Stattdessen durchziehen schmale, vertikale Lichtschlitze die Betonwände. Kleine Öffnungen, die kaum Ausblick gewähren und mehr an Schießscharten erinnern als an Fenster. Der Freigang findet nicht in einem Hof statt, sondern auf dem Dach des Gebäudes, umgeben von Zäunen und noch mehr Beton. Schon seit Jahren steht die Einrichtung in der Kritik. Berichte sprechen von chronischem Personalmangel und überlasteten Beamten, von veralteter Technik sowie von zeitweiligen Stromausfällen. Hinzu kommen eingeschränkte Besuchsregelungen und begrenzte Kommunikationsmöglichkeiten für die Inhaftierten. Ein Ort, aus dem Epstein sich nicht einfach freikaufen kann. In einer beengten Zelle mit Etagenbett fristet er als Insasse mit der Nummer 763-18-054 einen tristen Alltag, abseits vom Luxus, der ihm sonst zugutekommt. Aus Angst vor dem Ungeziefer in den Betten zieht Epstein es vor, auf dem Boden zu schlafen. Der sonst so penibel gestutzte Bart und das zurückgegelte Haar stehen ungekämmt in alle Richtungen. Dem milliardenschweren Finanzier ist deutlich anzusehen, dass ihm das nicht gerade standesgemäße Leben in Untersuchungshaft zu schaffen macht. Doch Epstein wäre nicht Epstein, wenn er nicht auch hier Mittel und Wege finden würde, um seine Ich-gewinne-immer-Karte zu spielen. Gegen die Langeweile lädt er gegen Bezahlung diverse Anwälte zu sich ein, was ihm das Recht gibt, sich mit ihnen in einem der privaten Besprechungsräume zu treffen. Hier verbringt Epstein mit seinen hochkarätigen Anwälten an manchen Tagen bis zu 12 Stunden. Am Ende des Tages, nachdem er und seine Entourage die beiden Snack- und Getränkeautomaten vollständig geplündert haben, sieht das Wachpersonal Epstein oft gelangweilt und schweigend an einem der Tische sitzen. So groß seine Bemühungen auch sind, sich mit Hilfe seiner schier endlosen Ressourcen auch in Haft eine schöne Zeit zu bescheren, die Möglichkeiten sind begrenzt und auch alles Geld der Welt macht aus einem Gefängnis keinen exklusiven Yachtclub. In der Nacht zum 23. Juli 2019, 17 Tage nach seiner Einlieferung, wird Jeffrey Epstein gegen 1.30 Uhr auf dem Boden seiner Zelle gefunden, verletzt und nur halb bei Bewusstsein. Um seinen Hals sind Spuren zu erkennen. Sein Zellennachbar, Nicholas Tartaglione, ein ehemaliger New Yorker Polizist, der selbst wegen mehrfachen Mordes angeklagt war, wird zu dem Vorfall befragt. Er gibt an, nichts über die Umstände des Vorfalls zu wissen. Doch innerhalb der Haftanstalt gehen die Einschätzungen auseinander. Das Gefängnispersonal vermutet zunächst einen Suizidversuch, schließt jedoch weder die Möglichkeit aus, dass die Verletzungen inszeniert worden sein könnten, noch, dass es zu einem Übergriff durch einen anderen Insassen gekommen sein könnte. Zwar hatte Epstein Aussagen zufolge eine Strategie entwickelt, um sich andere Insassen, die ihm als wegen sexueller Ausbeutung minderjähriger Angeklagter gefährlich werden könnten, vom Leib zu halten, indem er regelmäßig Geld auf ihre Konten im Gefängnisladen einzahlte, doch selbst finanzielle Anreize garantieren in Haft eben noch lange keinen Schutz. Vertraute aus Epsteins Umfeld lassen zu diesem Zeitpunkt jedenfalls verlauten, er sei guter Dinge. Der Vorfall wird also denkbar unterschiedlich bewertet. Einige gehen von einem versuchten Erhängen aus. Andere halten die Verletzungen für weniger schwerwiegend und möglicherweise gestellt. Und auch ein Angriff durch den Zellennachbarn kann zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Was auch immer die Ursache für Epsteins Verletzung gewesen sein mag, um auf Nummer sicher zu gehen, wird er in der Konsequenz auf sogenannte Suicide Watch gesetzt. Eine Maßnahme, bei der Häftlinge rund um die Uhr überwacht werden. Nur 6 Tage später, am 29. Juli, wird diese besondere Überwachung jedoch wieder aufgehoben. Epstein wird in eine spezielle Haftabteilung, die Nine South, verlegt und teilt sich dort erneut eine Zelle mit einem anderen Insassen. Am 9. August werden jenseits der Gefängnismauern von den Behörden bislang zurückgehaltene Informationen im Fall Epstein veröffentlicht. Die Dokumente legen verstörende Details über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe des Sexhandels offen und enthalten Aussagen, die prominente Namen mit Epsteins Netzwerk in Verbindung bringen, darunter Prince Andrew, Bill Richardson und George Mitchell. Wieder ziehen sich Epstein und seine Anwälte in einen der Besprechungsräume zurück, um sich bezüglich ihrer Verteidigungsstrategie zu beratschlagen. Zudem wird an jenem Tag ein neues Testament aufgesetzt. Sein Vermögen, Schätzungen zufolge rund 577 Millionen Dollar, soll nach seinem Tod in einen Treuhandfonds auf den US Virgin Islands überführt werden. Ein Schritt, der es potenziellen Opfern zukünftig erheblich erschweren wird, zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen. Für viele wirkt diese Amtshandlung wie ein weiterer strategischer Schachzug. Als Epstein nach der mehrstündigen Besprechung mit seinen Anwälten in den frühen Abendstunden in seine Zelle zurückkehrt, schließt sich die schwere Stahltür hinter ihm, ohne dass jemand den zweiten Schlafplatz in dem beengten Raum belegt. Dabei hatte das Gefängnis dem Justizministerium zuvor zugesichert, Epstein werde nach dem Vorfall kürzlich nicht allein untergebracht, sondern mit einem Mitinsassen in einer speziellen Sicherheitseinheit verbleiben. Doch hatte man seinen Zellengenossen am 9. August aus der gemeinsamen Unterbringung verlegt. Warum genau, bleibt unklar. Fest steht, ein Ersatz wird nicht zugewiesen. Und somit bleibt Jeffrey Epstein in dieser Nacht allein. In der Nacht vom 9. auf den 10. August 2019 herrschen im Metropolitan Correctional Center Bedingungen, die zu einem späteren Zeitpunkt scharf in die Kritik geraten sollen. In der Nachtschicht sind lediglich 18 Mitarbeiter für rund 750 Inhaftierte zuständig. 10 von ihnen arbeiten schon jetzt im Überstundendienst und eine Stelle ist gänzlich unbesetzt. An diesem Tag sind die beiden Wärter Tova Noel und Michael Thomas für die Überwachung der Nine South eingeteilt. Einer davon, ein ehemaliger Justizvollzugsbeamter, der sich freiwillig für den Dienst gemeldet hat. Laut Vorschrift sollen sie bei Epstein in dieser, wie auch in jeder anderen Nacht, alle 30 Minuten nach dem Rechten sehen. Als Häftling, bei dem angenommen werden muss, dass er schon mal einen Suizidversuch unternommen hat, ist bei ihm besondere Vorsicht geboten. Doch die Nachtschichten im Untersuchungsgefängnis von Manhattan sind lang und monoton. Gedimmtes, kühles Neonlicht liegt auf den Fluren. Hinter den schweren Zellentüren schlafen oder warten hunderte Inhaftierte. Nur das leise, aber beständige Surren der Technik ist zu hören. Vor den flackernden Überwachungsbildschirmen ziehen sich die Stunden, bis die Gespräche zwischen Noel und Thomas gänzlich verstummen. In jener Nacht bleibt es über Stunden stiller, als es sollte. Keine Schritte im Gang, kein Blick durch die Fenster in den Zellentüren. Keine Eintragungen im Protokoll, zumindest nicht in Echtzeit. Die Wärter, die Haftabteilung Nine South überwachen sollen, sind längst vor ihren Monitoren eingeschlafen. Doch ist in einem Gebäude, das Sicherheit garantieren soll, die Wachsamkeit des Einzelnen ein entscheidender Faktor. Erst am frühen Morgen, um kurz nach 6, setzt die Routine wieder ein. In der Haftabteilung Nine South geht nun mindestens einer der Wärter den Gang entlang, der zu Jeffrey Epsteins Zelle führt. Wenige Stunden zuvor waren die vorgeschriebenen Kontrollgänge alle halbe Stunde ausgeblieben. 3 Stunden lang hatte niemand in die Zelle gesehen. Als die Tür schließlich geöffnet wird, kniet Jeffrey Epstein reglos auf dem Boden. Er ist nicht ansprechbar und seine Haut wirkt bläulich verfärbt. Um seinen Hals ist ein Streifen Bettlaken geschlungen. Das andere Ende ist am oberen Teil seines Stockbetts befestigt. Augenblicklich löst der Beamte den Alarm aus. Über Funk hallt die Durchsage Body Alarm on South durch das Gebäude. Ein Notfallcode. Mitarbeiter eilen herbei. Was dann geschieht, verstößt gegen geltende Vorschriften. Das Federal Bureau of Prisons schreibt vor, dass ein mutmaßlicher Suizidort mit derselben Sorgfalt behandelt werden muss, wie jeder andere Tatort, an dem ein Mensch ums Leben gekommen ist. Epstein wird jedoch vom Laken geschnitten und nach vergeblichen Reanimationsversuchen aus der Zelle entfernt, ohne dass die Situation umfassend dokumentiert wurde. Es werden keine Fotos seines Körpers in der ursprünglichen Auffindposition gemacht. Stattdessen wird Epstein in das nächstliegende Krankenhaus eingeliefert. Wenige Stunden später geht die Nachricht um die Welt. Der millionenschwere Finanzier Jeffrey Epstein ist tot. Etwa eine Stunde nach seinem Fund konnte man bei Jeffrey Epstein im Krankenhaus nur noch den Tod feststellen. Er starb im Alter von 66 Jahren. Nach Einschätzung der Ermittler war er zum Zeitpunkt seines Fundes bereits seit etwa 2 Stunden tot. Noch am selben Tag sprechen die Behörden von einem offensichtlichen Suizid. Nach Angaben von Gefängnis- und Strafverfolgungsbeamten hatte Epstein sich mit einem Bettlaken erhängt. Es ist der erste als Suizid eingestufte Todesfall im Metropolitan Correctional Center seit 21 Jahren. Dennoch bleiben Zweifel, denn eine endgültige Feststellung steht zu diesem Zeitpunkt noch aus. Am nächsten Tag, dem 11. August 2019, wird eine Obduktion durchgeführt. Der vorläufige Autopsiebericht stellt mehrere Brüche im Bereich der Halswirbelsäule fest. Unter den verletzten Knochen befindet sich auch das Zungenbein, ein kleiner, hufeisenförmiger Knochen im vorderen Halsbereich. Brüche des Zungenbeins können bei Erhängen auftreten, insbesondere wenn der Sturz aus einer gewissen Höhe erfolgt, etwa durch Abspringen von einem Stuhl oder einem erhöhten Punkt. Studien zeigen jedoch, dass solche Verletzungen bei Suiziden durch Erhängen vergleichsweise selten sind. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2010 fand entsprechende Brüche in etwa 25% der Fälle. Eine größere Studie zwischen 2010 und 2016 sogar nur in rund 6% der untersuchten Erhängungen. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit solcher Frakturen mit zunehmendem Alter, da Knochen im Alter brüchiger werden. Erste Einschätzungen deuten darauf hin, dass Epstein sich möglicherweise vom oberen Bett seiner Zelle in die Tiefe fallen ließ. Ein Szenario, das zumindest einen Teil seiner Verletzungen erklären könnte. Doch der renommierte forensische Pathologe Cyril Wecht äußert öffentlich Zweifel daran, dass eine einfache Vorwärtsneigung beim Erhängen typischerweise zu derartigen Verletzungen führen würde. Am 16. August 2019 erklärt die New Yorker Gerichtsmedizinerin Barbara Sampson den Tod offiziell als Suizid durch Erhängen. Ihre Einschätzung basiert auf der Autopsie sowie auf ihr vorgelegten Ermittlungsergebnissen. Medienberichten zufolge standen ihr dabei unter anderem Aufnahmen einer Überwachungskamera zur Verfügung, allerdings nur ein kurzer Ausschnitt. Doch Epsteins Anwälte zeigen sich mit diesem Ergebnis unzufrieden. Niemand sollte in Haft sterben, erklären sie. Sie kündigen eine unabhängige Untersuchung an und fordern Zugang zu weiterem Videomaterial aus dem Bereich vor der Zelle. Ihrer Auffassung nach seien die Befunde eher mit einem Tötungsdelikt vereinbar als mit einem Suizid. Ein von Epsteins Nachlass beauftragter Pathologe, Michael Baden, hatte der von Sampson durchgeführten Obduktion beigewohnt. Im Oktober 2019 erklärt er öffentlich, mehrere der festgestellten Verletzungen seien bei Suiziden durch Erhängen außergewöhnlich und kämen häufiger bei Strangulationen vor. Seiner Einschätzung nach deute die Gesamtheit der Befunde eher auf Fremdeinwirkung hin, während die offiziellen Ermittlungsbehörden an der Suizidbewertung festhalten. Während draußen aufgrund dieser Debatte bereits die ersten Spekulationen beginnen, ist eines unbestreitbar. Ich glaube, mittlerweile hat jeder und sein Urgroßvater mitgekriegt, wie sehr ich mit Steuerrecht und Steuererklärungen auf Kriegsfuß stehe. Das Ganze geht so weit, dass mir letztes Jahr, als ich wieder mal an meiner Steuererklärung verzweifelt bin, die Idee zu Tequila Texas and Tears hatte. Ein Event, bei dem sich einfach alle Steuererklärungsgeplagten zusammenfinden und man sich gemeinschaftlich an der Steuererklärung die Zähne ausbeißt. Wahlweise mit dem ein oder anderen Shot Tequila, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber für all jene unter euch, die nicht selbstständig sind, habe ich fantastische Neuigkeiten, denn ihr könnt eure Steuererklärung ganz einfach und stressfrei mit Taxfix machen. Mit dem Expertenservice dazu einfach die Taxfix-App starten, mit einem unabhängigen Steuerberater matchen lassen, ein paar sehr einfache und vor allem verständlich formulierte Fragen beantworten und die benötigten Unterlagen hochladen. Den ganzen Rest erledigen dann die unabhängigen Steuerberater für euch. Oder aber ihr verzichtet auf den Expertenservice und macht eure Steuererklärung mit dem Fragen-Antwort-Flow von Taxfix ganz einfach selbst. Ihr werdet dann einfach wie in so einem Chat da durchgeführt. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Einfacher geht's wirklich nicht. Einfach keine Steuererklärung abzugeben ist in jedem Fall immer das Schlechteste, was man tun kann. Denn laut Statistischem Bundesamt bekommen 9 von 10 Nutzern jedes Jahr und im Schnitt rund um die 1.000 Euro zurück. Und das kann ich zum Beispiel aus meinen Zeiten im Angestelltenverhältnis auf jeden Fall so bestätigen. Wenn ihr keine Steuererklärung macht, verschenkt ihr also unter Umständen wirklich Geld. Und das muss ja wirklich nicht sein. Ich glaube, wir alle wüssten Besseres, was man damit tun könnte. Ihr könnt eure Steuererklärung ab 39,99 entweder direkt unter taxfix.de machen oder über die Taxfix-App. Und mit unserem Code STIMM26 spart ihr auf den Betrag 5 Euro, wenn ihr bis Ende März 2026 das erste Mal eine Steuererklärung mit Taxfix abgebt. Also nochmal ganz einfach mit Taxfix eure Steuererklärung bis zum 31.03.2026 einreichen und mit dem Code STIMM26 5 Euro sparen. Alle Infos findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Ein Gefangener von enormer öffentlicher Bedeutung war unter staatlicher Aufsicht gestorben. Was in dieser Nacht auffällt, ist weniger ein einzelnes spektakuläres Ereignis, als vielmehr die Summe der Versäumnisse. Personalmangel, übermüdete Wächter, nicht durchgeführte Kontrollgänge und gefälschte Berichte. Auch an anderer Stelle ist man entsetzt über die offensichtlichen Versäumnisse. Nach Jeffrey Epsteins Tod am 10. August 2019 ordnete damalige US-Justizminister William Barr umgehend eine umfassende Untersuchung an. Neben Ermittlungen durch das FBI wird auch das Office of the Inspector General des Justizministeriums eingeschaltet, die interne Kontrollinstanz, die Fehlverhalten und strukturelle Mängel innerhalb von Bundesbehörden prüft. Barr zeigt sich in seiner Stellungnahme öffentlich entsetzt über den Tod in Bundesgewahrsam und spricht 2 Tage später von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten. Man werde klären, was geschehen sei, und es werde Verantwortlichkeit geben. Auch der zuständige Bundesrichter Richard Berman verlangt Aufklärung. Wenige Tage nach Epsteins Tod wendet er sich schriftlich an das Gefängnis und fragt, ob die Untersuchung auch den Vorfall vom 23. Juli, Epsteins erste Verletzung in der Zelle, umfasse. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war nie abschließend geklärt worden, was man damals konkret festgestellt hatte. Während die Ermittlungen laufen, rücken die Zustände im Metropolitan Correctional Center stärker in den Fokus. Gewerkschaftsvertreter verweisen auf chronischen Personalmangel. Das Gefängnis habe zeitweise mit nur rund 70% der vorgesehenen Beamten gearbeitet und viele der Mitarbeiter hätten 60 bis 70 Stunden Wochen leisten müssen. Bundesweit fehlen zum damaligen Zeitpunkt im Bureau of Prisons mehrere tausend Mitarbeiter. Gleichzeitig hat es in der Vergangenheit bereits Kritik an Technik und Organisation gegeben. Zwischen 2010 und 2016 hatten sich 124 Häftlinge in Bundeshaft das Leben genommen. Statistisch selten, aber kein singuläres Ereignis. Im November 2019 erhebt das Justizministerium dann Anklage gegen die beiden in der Todesnacht diensthabenden Wärter Tova Noel und Michael Thomas. Ihnen wird vorgeworfen, die vorgeschriebenen Kontrollgänge jede halbe Stunde über einen Zeitraum von 3 Stunden unterlassen und anschließend Dienstprotokolle gefälscht zu haben, um diese Versäumnisse zu vertuschen. Laut Anklage hätten sie stattdessen im Internet gesurft und geschlafen. Beide plädieren zunächst auf nicht schuldig. Im Jahr 2021 wird das Strafverfahren jedoch im Rahmen einer Vereinbarung eingestellt. Die Wärter müssen ein Auflagenprogramm absolvieren und kooperieren mit den Behörden. Ein Schuldspruch erfolgt jedoch nicht und strafrechtliche Konsequenzen im engeren Sinne bleiben damit aus. Und dann sind da noch die Kameras. Vor Epsteins Zelle befinden sich 2 Überwachungskameras. Sie sind nicht in der Zelle selbst installiert, sondern im Flur davor. Dort, wo jede Bewegung, jedes Öffnen einer Tür, jedes Betreten oder Verlassen des Bereichs dokumentiert werden soll. In einem Hochsicherheitsgefängnis ist Videoüberwachung kein Detail. Sie ist Teil des Sicherheitsversprechens, Teil der Kontrolle und Teil der Dokumentation. Doch ausgerechnet in der Nacht vom 9. auf den 10. August 2019 zeichneten die Kameras vor Epsteins Zelle keine verwertbaren Bilder auf. Bereits in der Vergangenheit war bekannt geworden, dass es im Metropolitan Correctional Center bereits wiederholt zu Problemen mit veralteter Technik gekommen war. Offiziell ist von technischen Problemen die Rede. Zunächst heißt es, mindestens eine Kamera im Bereich vor Epsteins Zelle habe keine verwertbaren Bilder geliefert. Später wird jedoch bekannt, dass die Aufnahmen teilweise unbrauchbar oder fehlerhaft gespeichert wurden. Die Kameras werden zur technischen Analyse an das FBI geschickt. Erst Jahre später veröffentlicht das Federal Bureau of Investigation das Videomaterial aus dem Haftbereich. Allerdings fehlt darin eine Minute. Die offizielle Erklärung für das fehlende Material ist, dass sich das Überwachungssystem während der Aufzeichnung resettet habe. Später wird jedoch eine Vollversion der Aufzeichnung veröffentlicht. In der Minute, die zuvor gefehlt hatte, ist zwar nichts Ungewöhnliches zu sehen, doch werden die fehlenden Sekunden zum neuen Kristallisationspunkt öffentlicher Skepsis. Denn wie so oft in diesem Fall, fehlt in den entscheidenden Momenten ausgerechnet das Puzzlestück, das Klarheit schaffen könnte. Die Debatte rund um die Umstände von Epsteins Tod hält bis heute an. War es tatsächlich Suizid? Wurde er zum Schweigen gebracht? Oder verbirgt sich hinter den Ereignissen ein größeres Versagen? Vielleicht sogar eine gezielte Vertuschung? Nur 24 Stunden vor Epsteins Tod wurden erneut Gerichtsunterlagen veröffentlicht, in denen prominente Namen im Zusammenhang mit Epsteins Umfeld auftauchen. Darunter Prinz Andrew, der frühere Gouverneur Bill Richardson und der ehemalige Senator George Mitchell. Die Dokumente stammen aus einem seit Jahren geführten Zivilverfahren, doch ihre erneute mediale Aufmerksamkeit verstärkte zum Zeitpunkt von Epsteins Tod den Eindruck, dass der Fall gerade erst an Dynamik gewinnt. Hinzu kommt ein Interview in der New York Times, das kurz vor Epsteins Tod mit ihm geführt wurde. Darin weist er die Vorwürfe zurück und deutet zugleich an, er verfüge über detailliertes Wissen über das Sexualleben und den Drogenkonsum mächtiger Persönlichkeiten. Für viele Beobachter entsteht daraus ein brisantes Narrativ. Ein Mann mit sensiblem Insiderwissen, der einem aufsehenerregenden Prozess entgegenblickt und überall in den Medien ist. Und plötzlich ist er tot. Reed H. Weingarten ist Teil des Verteidigerteams Epsteins. In einer Stellungnahme sagt er aus, er habe bei dem letzten Meeting mit seinem Mandanten nur einen Tag vor seinem Tod keinen verzweifelten oder suizidgefährdeten Mann erlebt. Auch Epsteins Bruder Mark Epstein weist die Selbsttötungsthese zurück. Er erklärt, er könne sich einen Suizid allenfalls im Falle einer lebenslangen Verurteilung vorstellen. Nicht jedoch in einer Situation, in der eine weitere Anhörung zur Kautionsfrage bevorstand. 2 Monate nach dem Tod meldet sich zudem der damalige New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio zu Wort und erklärt öffentlich, dass für ihn etwas nicht passe. Es sei schwer nachvollziehbar, wie ausgerechnet der wohl bekannteste Gefangene des Landes unbeaufsichtigt sterben konnte. Der frühere US-Staatsanwalt und Berater des Justizausschusses im Senat, Brett Tolman, bezeichnet den Tod angesichts von Epsteins zahlreichen Verbindungen zu mächtigen Persönlichkeiten als mehr als nur zufällig. Dabei ist die Skepsis nicht auf Experten beschränkt. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Rasmussen Reports, durchgeführt im August 2019, ergibt ein deutliches Bild. Nur 29% der befragten US-Amerikaner glauben, dass Epstein tatsächlich Suizid beging. 42% gehen davon aus, dass er ermordet wurde, um ihn daran zu hindern, gegen einflussreiche Personen auszusagen. 29% zeigen sich unentschlossen. All diese Stimmen tragen dazu bei, dass die offizielle Bewertung zwar bestehen bleibt, der Zweifel in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch weiter wächst. Schnell sammeln sich Indizien, die die Zweifel an der offiziellen Suizidbewertung weiter nähren. Epstein war nach einem mutmaßlichen Suizidversuch Ende Juli zunächst unter besondere Beobachtung gestellt worden. Kurz darauf wird diese Maßnahme wieder aufgehoben. In der Nacht seines Todes ist er allein in seiner Zelle, obwohl zuvor angekündigt worden war, er werde nicht ohne Zellengenossen untergebracht. Die vorgeschriebenen Kontrollgänge im 30-Minuten-Takt bleiben über Stunden aus. 2 zuständige Wärter schlafen ein und protokollieren später dennoch reguläre Kontrollen. Die Kameras im Bereich vor seiner Zelle liefern keine verwertbaren Aufnahmen und auf dem vom FBI veröffentlichten Material fehlt, so scheint es, die entscheidende Minute. Hinzu kommt, 2 Tage vor seinem Tod lässt Epstein seine Anwälte ins Gefängnis kommen und setzt ein neues Testament auf. Für viele ist diese Häufung von Pannen und Systemversagen mehr als nur bloßer Zufall. In den sozialen Netzwerken kursieren Theorien, Epstein sei ermordet worden, um ihn am Reden zu hindern. Andere spekulieren über ein umfassendes Cover-up. Es gibt sogar Behauptungen, Epstein sei noch am Leben. Angebliche Sichtungen werden verbreitet und auch das Foto seines Leichnams wird analysiert und in Frage gestellt. Epstein didn't kill himself, die Mordtheorie. Die Mordthese steht früh im Raum und auf den ersten Blick erscheint sie nicht abwegig. Ein Mann wie Epstein, der über Jahre hinweg Kontakt zu einflussreichen Persönlichkeiten pflegt, der im Zentrum eines internationalen Missbrauchsskandals steht und dem ein öffentlicher Prozess droht, lebt mit einem Fadenkreuz auf dem Rücken. Motive gäbe es viele, doch Motive allein sind keine Beweise. Entscheidend ist, was die Forensik sagt. Wenige Tage nach Epsteins Tod wird die offizielle Todesursache bekannt gegeben. Suizid durch Erhängen. Doch fast ebenso schnell melden sich Experten zu Wort, die Zweifel daran äußern. Besonders im Fokus der Debatte stehen die Frakturen des Zungenbeins. In der Rechtsmedizin spielt diese anatomische Struktur eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, zwischen Erhängen und Erdrosseln zu unterscheiden. Beim Erhängen entsteht die Strangwirkung durch das Eigengewicht des Körpers in einer Schlinge, während beim Erdrosseln äußerer Druck, meist durch die Hände oder ein Werkzeug, aktiv von außen auf den Hals ausgeübt wird. Der US-Rechtsmediziner Michael Baden, der im Auftrag von Epsteins Bruder bei der Autopsie anwesend war, erklärte anschließend öffentlich, dass insbesondere der Bruch des Zungenbeinhorns eher bei Tötungsdelikten durch Strangulation vorkomme, als bei einem Suizid durch Erhängen. Zudem war Epstein knapp 1,83 Meter groß und wog rund 84 Kilogramm. Baden bezweifelt, dass er sich von der unteren Koje seines Bettes aus in der geschilderten Weise habe erhängen können. Auf Fotos, die nach dem Tod aufgenommen werden, sind zudem Gegenstände auf der oberen Koje zu sehen, darunter Flaschen und Medikamente, die unversehrt und aufrecht stehen. Für Baden wirft das Fragen zur Dynamik des Geschehens auf. Er verweist darauf, dass sich in Epsteins Zelle andere, stabilere Materialien befanden, etwa Kabel oder Schläuche eines Geräts gegen Schlafapnoe, die sich theoretisch ebenfalls als Strangulationsmittel geeignet hätten. Warum also auf einen relativ dünnen Streifen Bettlaken zurückgreifen? Auch der deutsche Rechtsmediziner Michael Zokos äußert Bedenken bezüglich des Suizids als Todesursache und weist auf seinen Social-Media-Kanälen darauf hin, dass bestimmte Frakturmuster eine massive Gewalteinwirkung voraussetzen könnten. Die Studien aus der forensischen Literatur zeigen allerdings ein differenzierteres Bild. Frakturen des Zungenbeins sind bei Erhängungen selten, aber keineswegs ausgeschlossen. Sie treten häufiger bei älteren Menschen auf, da die Knochenstruktur mit zunehmendem Alter brüchiger wird. Epstein ist zum Zeitpunkt seines Todes 66 Jahre alt. Historische Untersuchungen, etwa zu Hinrichtungen mit Falltüren, zeigen, dass starke Frakturen vor allem bei einem tiefen Sturz entstehen, wenn das Körpergewicht abrupt aufgefangen wird. Ein solcher Mechanismus ist in Epsteins Gefängniszelle jedoch nicht gegeben. Dort gibt es keine Fallhöhe im klassischen Sinne. Allenfalls könnte er vom oberen Bett gesprungen sein, eine Höhe, die laut einiger Experten für das gegebene Frakturmuster nicht ausreichend ist. Neben den Frakturen werden weitere Befunde diskutiert. Im Autopsiebericht ist von Strangmarken am Hals die Rede, von Petechien, punktförmigen Einblutungen im Gesicht, sowie von Schürfverletzungen und Hämatomen an Unterarmen und Handgelenken. Petechien entstehen, wenn Blut in den Kopf hineingepumpt wird, aber nicht mehr abfließen kann. Beim Erdrosseln werden oft zunächst die dünnwandigen Venen blockiert, während die dickwandigeren Halsschlagadern weiter Blut in den Kopf transportieren. Dadurch kommt es zu einem massiven Stau, der kleinere Gefäße im Gesicht zum Platzen bringt. Beim Erhängen hingegen werden Arterien und Venen häufig zugleich komprimiert, sodass weniger Blut in den Kopf gelangt. Das erklärt, warum Petechien bei Erdrosselungen statistisch häufiger auftreten, jedoch keineswegs ausschließlich. Zum Vergleich: In standardisierten Fallserien zu Strangulationsopfern werden Petechien in über 70-90% der Fälle beobachtet. Bei Erhängungen sind Petechien deutlich seltener, oft im Bereich von 10-40% der Fälle zu beobachten. Sie treten meist nur dann auf, wenn der venöse Abfluss im Kopfbereich erheblich gestaut wird, zum Beispiel wenn Halsschlagadern nicht vollständig komprimiert sind. Die Verletzungen an Unterarmen und Handgelenken werden von Kritikern der Suizidthese als mögliche Abwehrspuren interpretiert. Sie könnten auf ein gewaltsames Festhalten hindeuten. Allerdings können solche Verletzungen auch im Zusammenhang mit einem Sturz, mit unkoordinierten Bewegungen im Todeskampf oder bei Wiederbelebungsmaßnahmen entstehen. Die forensische Bewertung ist also auch hier nicht eindeutig. Ein weiterer Punkt betrifft die Totenflecken. Im Bericht heißt es, die Lividität sei fixiert, violett und ungleichmäßig verteilt und befinde sich vor allem an der Rückseite des Körpers. Totenflecken entstehen durch das Absinken des Blutes in die unteren Körperpartien nach dem Tod. Bei einem längeren Verharren in hängender Position würden sie typischerweise in Richtung der Beine und im Gesäß auftreten. Dass sie am Rücken dokumentiert sind, wird von einigen als Hinweis gewertet, dass Epstein möglicherweise relativ früh abgenommen wurde oder sich nicht lange in vertikaler Position befand. Doch auch hier hängt die Bewertung vom genauen Zeitfenster zwischen Todeseintritt und Auffinden ab. Die Mordthese speist sich also aus einer Kombination mehrerer Aspekte. Den Frakturen am Zungenbein, den Petechien, den Verletzungen an Arm- und Handgelenken, den Totenflecken und der ungewöhnlichen Häufung organisatorischer Pannen in der Todesnacht. Das Bild wirkt in der Gesamtschau atypisch für eine klassische Erhängung. Demgegenüber steht die offizielle Bewertung der New Yorker Gerichtsmedizinerin Barbara Sampson, die Epsteins Tod als Suizid durch Erhängen eingestuft hat. Für eine gezielte Tötung gibt es Stand jetzt jedoch keine belastbaren Beweise. Das Metropolitan Correctional Center ist ein Hochsicherheitsgefängnis mit Zugangskontrollen, internen Protokollen und föderaler Aufsicht. Es stellt sich vordergründig die Frage, wie ein Täter überhaupt unerkannt in das Gefängnis hätte kommen können. Der im Juni 2023 veröffentlichte Bericht des Generalinspektors des US-Justizministeriums spricht von wiederholter Fahrlässigkeit, Fehlverhalten und gravierenden Pflichtverletzungen seitens der Gefängnismitarbeiter, nicht jedoch von Anzeichen für eine Fremdeinwirkung. Und auch das FBI hält an der Bewertung fest, dass es sich um einen Suizid handelt. 2 Tage vor seinem Tod ließ Epstein ein neues Testament aufsetzen und übertrug sein Vermögen in einen Treuhandfonds auf den Jungferninseln. Die Transaktion lässt unterschiedliche Deutungen zu. Sie kann als rein juristische Vorsichtsmaßnahme im Angesicht eines bevorstehenden Prozesses interpretiert werden. Ebenso ist denkbar, dass sie im Zusammenhang mit einer bereits gefassten Entscheidung zur Selbsttötung stand. Doch gleichermaßen kann sie als Ausdruck eines empfundenen Bedrohungsgefühls verstanden werden. Und so bleibt die Mordthese im Raum. Gestützt auf forensische Zweifel, genährt durch institutionelles Versagen und verstärkt durch das außergewöhnliche Umfeld dieses Falls. Was bleibt, ist ein Spannungsfeld zwischen offizieller Bewertung und öffentlichem Misstrauen. Und die Erkenntnis, dass manche Fragen in diesem Fall vielleicht nie vollständig geklärt werden. Am 5. September 2019 wird Epstein schließlich beigesetzt, in einem nicht gekennzeichneten Grab im I.J. Morris Star of David Mausoleum in Palm Beach, Florida, neben seinen Eltern. Die Namen werden von der Grabplatte entfernt, um Vandalismus zu verhindern, denn auch im Tod bleibt der Fall von Vorsicht, Misstrauen und öffentlicher Aufmerksamkeit begleitet. Epstein lebt, die Prison-Swap-Theorie. In den frühen Morgenstunden des 10. August 2019, noch bevor die Öffentlichkeit offiziell vom Tod Jeffrey Epsteins erfährt, erscheint auf dem Internetforum 4chan ein anonymer Beitrag. Der Nutzer behauptet, im Metropolitan Correctional Center in New York gehe Ungewöhnliches vor. Epstein sei angeblich bereits Stunden zuvor in einem Rollstuhl aus seiner Zelle gebracht worden. Der Beitrag suggeriert, der Gefangene sei nicht mehr in der Haftanstalt und deutet damit implizit an, sein Tod könne inszeniert sein. Wenig später melden Behörden offiziell, dass Jeffrey Epstein um 6.30 Uhr morgens leblos in seiner Zelle aufgefunden wurde. Rettungsmaßnahmen bleiben erfolglos. Die Nachricht verbreitet sich weltweit. Doch in bestimmten Online-Foren kursiert bereits eine alternative Version der Ereignisse. Der 4chan-Post wird archiviert, geteilt, analysiert. Anhänger von Verschwörungstheorien werten ihn als Vorabwissen, als vermeintlichen Beleg dafür, dass Epstein nicht gestorben, sondern heimlich aus der Haftanstalt gebracht worden sei. Aus dieser Erzählung entsteht die sogenannte Prison-Swap-Theorie. Epstein sei ausgetauscht oder außer Landes gebracht worden. Doch was steckt wirklich hinter dem vermeintlichen Post eines Insiders? Jahre später, im Zuge der Veröffentlichung weiterer Ermittlungsunterlagen durch das US-Justizministerium, taucht plötzlich der Name Roberto Grijalva auf. Er war Mitarbeiter des Metropolitan Correctional Center. In den freigegebenen Dokumenten erscheint sein Name im Zusammenhang mit einer Grand Jury-Vorladung, mit der versucht wurde, die Identität des anonymen 4chan-Nutzers zu ermitteln. Ermittler hatten unter anderem Kommunikations- und Zahlungsdaten angefordert, um die Spur zurückzuverfolgen. Die Veröffentlichung dieser Unterlagen führt erneut zu Spekulationen. Einige interpretieren die Namensnennung als Bestätigung, dass ein Gefängnismitarbeiter hinter dem anonymen Beitrag gestanden habe. Doch aus den Dokumenten geht nicht hervor, dass Grijalva tatsächlich der Autor des Posts war. Ebenso wenig belegen sie die Behauptung, Epstein sei ausgetauscht worden. Die offizielle Untersuchung, einschließlich des Berichts des Generalinspektors des Justizministeriums, findet keine Hinweise auf eine heimliche Verlegung oder eine Inszenierung des Todes und der 4chan-Beitrag bleibt ein anonymer Internetpost, dessen Wahrheitsgehalt nie bestätigt wurde. Doch neben den forensischen Befunden und den Versäumnissen im Gefängnisbetrieb richtet sich der Blick der Öffentlichkeit bald auf ein weiteres Detail. Ein Pressefoto, das Epsteins leblosen Körper beim Abtransport aus dem Metropolitan Correctional Center zeigen soll. Was als routinemäßige Dokumentation eines prominenten Todes beginnt, entwickelt sich rasch zu einem neuen Kristallisationspunkt der Spekulationen. Denn auch dieses Bild wird zum Gegenstand intensiver Analysen, Zweifel und Verschwörungstheorien. Einige Nutzer online behaupten, die Fotos, die Epstein beim Abtransport ins Krankenhaus zeigen sollen, stellen in Wirklichkeit einen Doppelgänger dar. Das Foto zeigt, soweit erkennbar, einen Körper auf einer Trage, umgeben von Einsatzkräften, aufgenommen aus einiger Entfernung. Das Gesicht ist nur seitlich und nur teilweise sichtbar, die Perspektive schräg, das Licht diffus. Es ist kein offizielles Identifikationsfoto, keine gerichtsmedizinische Aufnahme, sondern ein flüchtiger Moment im öffentlichen Raum, eingefangen von außen. Genau diese visuelle Unbestimmtheit wird später zum Nährboden für Spekulationen. Einige Beobachter meinen, Gesichtszüge erkennen zu können, die nicht exakt mit bekannten Porträts Epsteins übereinstimmen. Andere verweisen auf Unterschiede in Nase, Ohrform oder Haaransatz. Wieder andere behaupten, es handelt sich um unterschiedliche Versionen desselben Bildes, was Fragen nach möglicher Bearbeitung oder Manipulation aufwirft. Doch bei genauer Betrachtung bleibt festzuhalten, die Bildqualität erlaubt keine eindeutige biometrische Analyse. Perspektive, Schattenwurf und Kompressionen können Proportionen verzerren. Hinzu kommt, dass das herangezogene Vergleichsfoto rund 15 Jahre alt ist und altersbedingte Veränderungen plausibler sind als die These eines Body-Doubles. Objektiv betrachtet liefert das Foto also weder einen Beleg für einen Mord noch für ein Überleben. Es dokumentiert lediglich den Abtransport eines Leichnams, ohne die Möglichkeit, dessen Identität aus der Distanz zweifelsfrei überprüfen zu können. Doch kurz nach Epsteins Tod kursiert ein weiteres Bild im Netz. Ein Foto, das angeblich sein Gesicht kurz nach dem Auffinden in der Zelle zeigt. Anders als die unscharfen Aufnahmen vom Abtransport wirkt dieses Bild näher, intimer, wie eine direkte Ansicht des Leichnams. Es gibt weder Aufschluss über Todesursache, noch dokumentiert es die Situation, in der man Epstein gefunden hatte. Auch vom Tatort selbst ist nichts zu sehen. Es mutet nahezu friedlich an. Unweigerlich stellt sich bei der Betrachtung des Bildes die Frage, warum es, wo es doch keinerlei Aussagekraft besitzt, überhaupt aufgenommen und veröffentlicht wurde. Statt Klarheit zu schaffen, sorgt das Bild also für reichlich neue Verunsicherung. Auf dem Foto erscheint Epsteins Gesicht ungewöhnlich entspannt. Seine Haut ist rosig, die Augen sind geschlossen und auf seinen ebenfalls geschlossenen Lippen liegt beinahe der Hauch eines Lächelns. Für viele Beobachter passt dieses Erscheinungsbild nicht zu ihrer Vorstellung eines Verstorbenen. Unter ihnen ist auch die Bestatterin Lauren Frost, die auf den sozialen Medien regelmäßig über postmortale Veränderungen aufklärt. Aus ihrer fachlichen Sicht wirke die abgebildete Person nicht wie ein kürzlich Verstorbener. Sie verweist auf typische körperliche Prozesse nach dem Tod. Mit dem Eintritt des Todes erschlaffen sämtliche Muskeln, auch die Muskulatur des Unterkiefers. Der Mund öffnet sich in der Folge in der Regel von selbst. In Bestattungsinstituten wird er da häufig mit einer von außen nicht sichtbaren Naht oder speziellen Vorrichtungen geschlossen gehalten. Ähnlich verhält es sich mit den Augen. Da sich auch hier die Muskulatur entspannt, werden in der Praxis sogenannte Augenkappen eingesetzt, um die Lider zu stabilisieren und ein Zurückfallen zu verhindern. Hinzu kommt die beginnende Dehydrierung des Körpers. Bereits kurz nach dem Tod verliert die Hornhaut ihren feuchten Glanz. Die Augen wirken matter und eingefallener. Auf dem kursierenden Foto hingegen erscheinen die Augenpartien vergleichsweise voll und leicht geschwollen. Die Lider wirken glatt und glanzvoll. Für Kritiker der offiziellen Version deutet dies darauf hin, dass die Aufnahme nicht unmittelbar nach dem Tod entstanden sein könne oder dass es sich auf dem Bild nicht um eine verstorbene Person handele. Auch die Hautfarbe wird diskutiert. Nach dem Herzstillstand zirkuliert kein Blut mehr durch den Körper. Es sammelt sich schwerkraftbedingt in den tiefer liegenderen Körperpartien. Bei einer hängenden Person typischerweise in Richtung Beine, bei einer Rückenlage im Bereich des Hinterkopfs, des Rückens und der hinteren Extremitäten. Eine gleichmäßig rosige Gesichtsfarbe erscheint daher für einige Beobachter ungewöhnlich. In der Bestattungspraxis werden bei einer Einbalsamierung rötlich eingefärbte Flüssigkeiten injiziert, um dem Körper ein lebendigeres Hautbild zu verleihen. Doch ob ein solcher Schritt vor der Aufnahme des Bildes erfolgt war, ist nicht bekannt. Auch der Hintergrund des Fotos wirft Fragen auf. Er wirkt weder eindeutig wie eine Gefängniszelle noch wie ein klassischer Obduktionstisch oder ein Krankenhausbett. Der Aufnahmeort lässt sich also ebenfalls nicht zweifelsfrei identifizieren. All diese Aspekte verstärken den Eindruck, dass mit dem Bild etwas nicht stimmt. Doch die zentrale Frage ist vielleicht weniger, was auf dem Foto zu sehen ist, sondern warum es überhaupt existiert. Wer hat es aufgenommen? Unter welchen Umständen wurde es gemacht? Und weshalb wurde es verbreitet? Der Ursprung des Bildes lässt sich nicht eindeutig zurückverfolgen. Gerade in einem Fall, der ohnehin von Misstrauen und Spekulationen geprägt ist, wirkt ein solches, unklar kontextualisiertes Bild wie ein Brandbeschleuniger. Es liefert keine gesicherte Erkenntnis, aber es verstärkt das Gefühl, dass mehr Fragen offen sind, als beantwortet wurden. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, zu dem abgesehen von diesem einen Bild keine offiziellen Aufnahmen vom Tatort oder aus der Obduktion öffentlich zugänglich waren. In anderen prominenten Todesfällen wurden zumindest Teile solcher Dokumentationen später publik oder gelangten in den medialen Umlauf, um der Öffentlichkeit Belege zu liefern. Man denke hier an die Fälle von Kurt Cobain oder Michael Jackson. Im Fall Epstein jedoch ist zu dieser Zeit das visuelle Material noch äußerst begrenzt, was dazu beiträgt, dass Spekulationen weiter Raum greifen. Zweifelsohne ist dieses Foto kein Beweis dafür, dass Epstein noch am Leben ist. Dennoch befeuert es die Prison-Swap-Theorie weiter und sie hält sich hartnäckig. Noch im Februar 2026 tauchen erneut Spekulationen über eine Sichtung Epsteins auf. Wieder kursieren Bilder im Netz, die Epstein angeblich postmortem in freier Wildbahn, genauer in Israel, zeigen. Dieses Mal jedoch nicht gestriegelt und frisiert, sondern mit wilder Mähne, verwegenem Rauschebart und Sonnenbrille. Doch stellen sich die Bilder in diesem Fall als KI-generierte Fakes heraus. Gerüchte dieser Art tauchen häufig im Zusammenhang mit der Veröffentlichung neuer Dokumente im Fall Epstein auf. Etwa bei der umfangreichen Freigabe durch das US-Justizministerium am 30. Januar 2026, die Millionen von Seiten und Tausende von Videos umfasste. Das Problem mit wilden Verschwörungserzählungen beginnt dort, wo Spekulationen Fakten verdrängen. Wenn manipulierte Bilder, aus dem Zusammenhang gerissene Dokumente oder bewusst irreführende Behauptungen in Umlauf gebracht werden, verschiebt sich die Aufmerksamkeit weg von überprüfbaren Missständen hin zu kaum belegbaren Narrativen. Im Fall Epstein bedeutet das, statt über institutionelles Versagen, juristische Verantwortung oder die Perspektive der Betroffenen zu sprechen, dreht sich die Debatte um Doppelgänger, Geheimdienste und inszenierte Todesfälle. Fakes erzeugen kurzfristige Empörung, aber sie erschweren langfristig die Aufarbeitung. Denn je mehr unbelegte Theorien kursieren, desto leichter lassen sich berechtigte Fragen als Verschwörung abtun. So entsteht ein paradoxes Ergebnis. Überzogene Spekulationen untergraben am Ende genau die ernsthafte Kritik, die in diesem Fall durchaus gerechtfertigt und angebracht ist. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was in den Stunden vor seinem Tod durch Epsteins Kopf ging. Doch während seine Anwälte und andere Vertraute das Gegenteil behaupten, zeichnen Recherchen, die auf Aussagen von Strafverfolgungsbeamten und Gefängnismitarbeitern beruhen, das Bild eines Mannes, der zunehmend begriff, dass selbst sein Vermögen und seine Verbindungen ihn diesmal nicht retten würden. Epstein drohte eine langjährige Haftstrafe. Die Ermittlungen weiteten sich aus, weitere Namen gerieten unter Druck und ein Prozess hätte möglicherweise weitere Details ans Licht gebracht. 5 Wochen nach seinem Tod erstellt das Bureau of Prisons einen psychologischen Rekonstruktionsbericht. Darin wird versucht, die möglichen inneren Beweggründe für Epsteins Suizid nachzuzeichnen. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Epsteins Selbstbild offenbar stark an Reichtum, Einfluss und seine Verbindungen zu prominenten Persönlichkeiten geknüpft gewesen sei. Weiter heißt es, sein Tod könne im Zusammenhang mit mehreren belastenden Faktoren stehen. Dem Verlust von gesellschaftlichem Status, dem Wegfall seiner gewohnten Machtposition, dem Mangel an stabilen zwischenmenschlichen Bindungen und der Aussicht, den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen zu müssen. Gleichzeitig dokumentiert der Bericht auch Äußerungen Epsteins aus den Wochen vor seinem Tod. In einem Gespräch mit einer Psychologin erklärte er demnach, er habe kein Interesse daran, sich umzubringen. Das wäre verrückt. Am 25. Juli äußerte er laut Protokoll zudem, er sei zu sehr in seinen Fall investiert, um ihn nicht zu bekämpfen. Er habe ein Leben und er wolle dorthin zurückkehren. Der Bericht zeichnet damit ein ambivalentes Bild. Einerseits beschreibt er massive psychische Belastungen durch Statusverlust und Haftperspektive. Andererseits hält er fest, dass Epstein kurz zuvor ausdrücklich jede suizidale Absicht zurückgewiesen hatte. Zum Schluss bleibt ein psychologischer Aspekt, der sich nicht eindeutig dokumentieren lässt, aber bedacht werden muss. Jeffrey Epstein präsentierte sich über Jahre hinweg als kontrollierter, überlegener Akteur, als jemand, der Situationen lenkt, nicht erleidet. Macht, Status und Einfluss waren zentrale Bestandteile seines Selbstbildes. Es scheint zumindest plausibel, dass ein solcher Mensch nach außen kaum eingestanden hätte, gebrochen zu sein oder die Kontrolle verloren zu haben. Gerade gegenüber Gefängnispsychologen hätte eine offene Suizidankündigung unmittelbare Konsequenzen gehabt. Erneute Beobachtung, strengere Sicherheitsmaßnahmen und möglicherweise dauerhafte Isolation. Aus dieser Perspektive könnte es strategisch nachvollziehbar gewesen sein, suizidale Gedanken nicht preiszugeben. In Haftanstalten ist bekannt, dass Gefangene mit konkreten Ankündigungen automatisch unter verschärfter Aufsicht gestellt werden. Wer tatsächlich eine Selbsttötung plant, hätte also wenig Interesse daran, dies im Vorfeld offen zu kommunizieren. Das bedeutet nicht, dass Epsteins frühere Aussagen unwahr waren. Aber es zeigt, wie schwierig es ist, aus dokumentierten Gesprächen eindeutige Rückschlüsse auf innere Zustände zu ziehen. Zwischen Selbstinszenierung, Hoffnung, Verdrängung und strategischem Schweigen verläuft eine Grauzone, die sich im Nachhinein kaum mit Sicherheit auflösen lässt. Fakt ist, mit Epsteins Tod endet das Strafverfahren abrupt, denn gegen einen Verstorbenen kann kein Strafprozess geführt werden. Für die Betroffenen bedeutet das keine öffentliche Hauptverhandlung, keine gerichtliche Aufarbeitung unter Eid, keine vollständige juristische Klärung. Ein bitterer Ausgang. Epstein hatte es ein letztes Mal geschafft, sich der Verantwortung für sein Handeln zu entziehen. Dieses Mal endgültig. Auch Jahre nach Epsteins Tod bleibt der Fall politisch und gesellschaftlich relevant. Immer wieder tauchen neue Dokumente auf, sogenannte Epstein-Files, die angeblich brisante Namen enthalten sollen. Immer wieder flammen Spekulationen über geheime Netzwerke, über Erpressung und über Listen mächtiger Persönlichkeiten auf. Vertreter des Justizministeriums betonen wiederholt, es gäbe keine belastbaren Belege für ein organisiertes Erpressungssystem. Keine geheim gehaltene Kundenliste, die im Hintergrund geschützt werde. Und doch hält sich der Verdacht, dass das, was wir bislang wissen, nur die Spitze des Eisbergs im Fall Epstein ist. Mit seinem Tod endet zwar sein persönliches Strafverfahren, aber nicht die juristische Aufarbeitung. Ermittlungen gegen mögliche Mitbeteiligte laufen weiter. Zivilklagen werden eingereicht. Ghislaine Maxwell wird verurteilt und zahlreiche Überlebende kämpfen darum, endlich gehört zu werden. Nicht als Randnotiz eines Skandals, sondern als Menschen mit Biografien, Brüchen und lebenslangen Folgen. Denn jenseits aller Theorien und Spekulationen über Geheimdienste, Kameras und verschwundene Aufnahmen bleibt eine Tatsache. Hinter diesem Fall stehen Hunderte, vielleicht Tausende Betroffene. Mädchen, die zu jungen Frauen wurden, viele mit Traumata und psychischen Narben. Für sie bedeutet der 10. August 2019 nicht das Ende eines steinigen Weges. Epsteins Tod hat ein Vakuum hinterlassen. Ein juristisches, ein moralisches und ein menschliches. Im nächsten Teil geht es um genau dieses Erbe. Um das, was bleibt, wenn der Hauptangeklagte nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann. Um die Frage, wer Verantwortung trägt. Und vor allem um die Stimmen derjenigen, die viel zu lange überhört wurden.